Der Gast der heutigen Episode, Oliver Swiatek, war zum Zeitpunkt der Aufnahme Vorstand für Vertrieb und Marketing der Daganova, bekleidet diese Position aber mittlerweile nicht mehr.
Ich bin nach wie vor sehr geplättet, was man erlebt, was man sieht im Ahrtal, was man machen kann im Ahrtal. Wir haben Top-Winzer, tolle Leute, die jeden Tag damit beschäftigt sind, sich auseinanderzusetzen mit den Reben, mit den Weingütern, mit den Weinbergen, die Trauben, das Machen, das Herstellen. Also es ist eine Potpourri von verschiedensten Facetten, die dort zusammenkommen. Und dann nochmal das Tourismus, Ahrtal-Tourismus, grandios, besser kann man es nicht haben.
Kork und Schraube, der RZ-Wein-Podcast mit Christine Bäder und René Hart.
Herzlich willkommen, hier ist Kork und Schrauber, der Weinpodcast der Rheinzeitung. Mir gegenüber sitzt die wunderbare Christine Bäder.
Und die spricht heute wieder mit unserem Gast und mit dem liebenswerten Weinentdecker René Hart.
Das wird wieder eine Nummer.
Christine, heute reisen wir mal gemeinsam an die A.
Das ist gut so, denn wir wissen, der Aufbau geht nach der schrecklichen Flutkatastrophe 2021 unvermindert weiter. Erst kürzlich wurde die Bahnstrecke wieder freigegeben ja. Und das ist sehr gut für die Menschen im Tal und auch natürlich für die Besucher.
Tatsächlich, ich war im Oktober zuletzt im Tal und habe 3 wunderbare Tage vor Ort verlebt. Das war kulinarisch ganz großes Kino, neben den herrlichen Eindrücken, die ich von der Landschaft mitnehmen konnte.
Ja, ich erinnere mich, du warst sehr begeistert und euphorisiert danach.
Ja, bin ich jetzt noch. Vor allem hat mich der Wille und der Lebensmut der Menschen total geflasht. Wir hatten im Hotel Rotterhof eine Ahrweiler übernachtet und haben einen Abend beim Winzerhof Körtgen in der Nachbarschaft gegessen. Und was da so mich ganz gerührt hat, ist, dass beide Betriebe binnen 12 Monate nach der Katastrophe wieder eröffnet hatten. Und wenn man die Bilder sieht, ist das ein unglaublicher Kraftakt. Ich kann mir das überhaupt gar nicht vorstellen. Ja, das ist ja fast unmöglich. Ich habe da allergrößten Respekt und bekomme eigentlich auch jetzt noch so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich dran denke.
Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Und ich glaube, unser Gast, den wir heute da haben, auch. Er sieht beispielsweise diese Katastrophe und diesen Neustart des Weinbaus an der A als große Chance und ist sogar überzeugt davon, dass das Ahrtal touristisch quasi das neue Napa Valley werden könnte.
Ja, das hat mich auch so ein bisschen erstaunt. Aber ich habe dann auch gedacht, oh, think big, typisch Vertriebler. Aber seine Ideen sind durchaus schlüssig. Es mag auch so ein bisschen an seiner Vita liegen, denn der Mann ist sehr viel herumgekommen und weiß, von was er spricht.
Und deswegen begrüßen wir Oliver Swiatek, Vorstand Marketing und Vertrieb der Winzergenossenschaft Daganova in Dernau.
Genau.
Herzlich
einen wunderschönen guten Tag zusammen. Genau, und wir haben uns auch wieder, wie es in der Weinwelt üblich ist, vereinbart, dass wir uns duzen.
Jawohl.
Oliver, auch von mir herzlich willkommen. Erzähl uns doch mal so ein bisschen was über deine Vita. Ich habe es ja schon angeteasert. Geboren eigentlich in Deutschland, aufgewachsen, bist du aber woanders. Du bist für mich auch so ein bisschen das Sinnbild des Europäers, sage ich jetzt mal.
Es ist schon sehr interessant. Ich glaube, ich hoffe, dass wir es ganz kurz zusammenfassen können über die Vita. Also ich bin in Solingen geboren, dann sind wir umgezogen nach Belgien. Ich bin dort in Belgien aufgewachsen, habe Hotelfachschule gemacht. Und wenn man Hotelfachschule macht, dann lernt man natürlich verschiedene Dinge. Man hat seine Praxiserfahrungen, die man sammeln möchte. Und somit bin ich dann in verschiedenen Sternenlokalen unterwegs gewesen, in Belgien als auch in Frankreich, in der Schweiz, angefangen bei Bruno, Comchisoir in Belgien, Château Saint-Paul in Lümmen, Nähe von Zolder, wo die Formel-1-Rennstrecke ist oder war aus der früheren Zeit, Remouchon, Francorchamps in Südbelgien, wie gesagt, dann kam ich dann über Frankreich, Schweiz wieder nach Deutschland.
Okay.
Da war ich lange Zeit bei Steigenberger unterwegs, musste dann natürlich auch meine Bundeswehr dann leisten. Und nach der Bundeswehr bin ich dann zu meinem Onkel zur Raststätte nach Dannstadt-Ost gekommen.
Oh, das ist gar nicht so weit von uns weg. Das ist ja in der Pfalz.
In der Pfalz, genau, in Nähe von Speyer.
Und, wenn man da ist, ist man fast zu Hause. Ne?
Ja, dann habe mich sehr gefreut, dass ich irgendwie auch meine Unterstützung dazu beitragen konnte in der Zeit. Es war, glaube ich, in den 90ern. Und habe dann praktisch mit meinem Onkel die Raststätte umgebaut. Man weiß es aus der früheren Zeit her, alles in so ein Edelstahl mit ein großes Loch, wo man dann praktisch seinen Jägerschnitzel bestellen konnte und dann wurde dann rausgerufen, Jägerschnitzel ist fertig. Und wir mussten doch irgendwann ein neues Konzept mal reinbringen. Offene Küche, man konnte dann praktisch vor den Kunden dann mit neuer Technik die Sachen zubereiten.
Showcooking,
so ein bisschen. Showcooking und man hat dann festgestellt, dass es wirklich ein großer Beitrag war, auch an Raststätten vernünftig, tolle Gerichte essen zu können. Und nachdem hatte ich dann aus privaten Gründen hatte ich mich dann wieder zusammengetan nach 20-jähriger Abstinenz von meiner liebe jetzige Gattin, Frau, die ich 20 Jahre nicht mehr gesehen hatte. Sie sind dann wieder zusammengekommen und eigentlich eine Kindergartenfreundschaft daraus entstanden, also damals. Und so haben wir uns wieder kennengelernt und wir hatten dann uns überlegt, doch irgendwie auch privat ein bisschen mehr zusammenzutun. Und durch einen 7-Tagen-Wochenjob an der Raststätte ist das eigentlich nicht mehr so zu leisten. Ich habe dann parallel eine Anzeige gesehen in der Frankfurter Allgemeine und da stand drin, Ernest und Giulio Gallo sucht einen Außendienstmitarbeiter. Und somit bin ich dann praktisch in der Weinbranche eingestiegen in den 90ern und praktisch von Außendienstmitarbeiter durch Deutschland gereist und am Ende war ich dann für 17 Länder zuständig, Benelux, Deutschland, Österreich, Schweiz, skandinavischen Länder und dann habe ich noch einiges im Ostblock auch gemacht.
Von der Tankstelle ging es ja dann in so eine ganz andere Richtung, Stichwort Stellenanzeige, Gallo, Kalifornien und Darmstadt, also mehr Widerspruch geht ja eigentlich schon fast gar nicht. Was hat dich denn daran gereizt?
Ein Riesenknaller, weil ich bin damals auf der Hotelfachschule aufmerksam geworden, in den 80ern schon, weil ich hatte einen Maître d'Hôtel, also ein sehr, sehr klassischer Lehrer gehabt für Wein und Schulung in der Gastronomie. Sehr klassisch aufgezogen, Alain Ducasse und also wirklich sehr klassisch. Und er musste natürlich über die neue Welt die Schülern lernen, was alles in der neuen Welt so existiert. Und ich hatte damals Bilder gesehen von Ernest und Giulio Gallo und die Weingüter. Und das hat mich damals schon als Schüler schon sehr, sehr fasziniert. Und hatte gedacht, also wenn jemand so groß ist, damals schon, dann muss da irgendwas dahinter stecken. Dann kann der Wein doch nicht schlecht sein, der muss doch gigantisch sein. Und dann hatte ich zufälligerweise dann eine Anzeige gesehen in der Frankfurter Allgemeine, dass Ernest und Giulio Gallo nach einem Außendienstmitarbeiter sucht. Das Faszinierende war, hat dann meine Bewerbung über Nacht dann geschrieben, weggeschickt und dann irgendwann kam 10 Uhr abends ein Anruf, Hi, I'm Sam, I would like to meet you tomorrow, 7 o'clock in Bad Homburg. Ich dachte, okay, was ist das denn für eine Organisation hier, die nachts um 10 Uhr da jemand anruft?
Ja, und vor allen Dingen Termin morgens um 7
Uhr. Ja, ja, genau. Das war immer gleich jetzt und so fort. Und da kam ich dann dahin. Alles war natürlich auf Englisch. Ich dann über Nacht alles nochmal gelernt, wo Modesto liegt und Livingston und wo denn die ganzen Weingüter sind und so weiter. Und der war so fasziniert davon, dass er sagte am Ende, Oliver, I like you. You need to have a work with tomorrow, 7 o'clock. At Heidelberg.
Wie soll's anders sein? Gut, nächster Tag schon wieder ein Termin.
So, der nächste Tag wieder ein Termin und dann hatte ich den nationalen Verkaufsleiter gehabt mit einem Außendienstmitarbeiter und dann saßen sie in einer Kantine mit Schlips, weißem Hemd, Anzug und dann gab es so ein komplettes Briefing, was an diesem Tag alles gemacht wird. Und ich war sowas von fasziniert, dass wir den ganzen Tag praktisch rundum dieses ganze Briefing abgearbeitet haben, mit Aufbau, Zweitplatzierungen und so weiter und so fort, dass ich da total aus dem Häuschen war.
Das war so ein Trainee oder so ein, was war das?
Also das war der nationale Verkaufsleiter. Gar nicht, das war eine ganz normale Zusammenarbeit mit dem Außendienstmitarbeiter und das wurde bei Gallo par excellence ausgebaut. Jede Woche wurde dann der Verkaufsleiter rumgeschickt durch Deutschland und hat dann immer mit den Außendienstmitarbeitern die Standards von Gallo umgesetzt.
Cool. Und dann hast relativ schnell Karriere gemacht, oder?
Ja, und dann ging es los. Und dann nach dem zweiten, dritten Gespräch, das ich dann hatte, damals mit dem Vice President Jeff Bland, ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, 2,50 Meter vom Gefühl her hoch, Hände wie ein Elefantenfuß und bin dann da hingekommen nochmal nach Bad Homburg und hat mich dann sofort eingestellt und wollte sofort, dass ich am nächsten Tag schon Raum Frankfurt, Wiesbaden, Odenwald zu betreuen habe. Und somit bin ich dann bei Gallo eingestiegen in Oktober 94 und Und somit bin ich dann vom Außendienstmitarbeiter Verkaufsleiter geworden und dann für ganz Norddeutschland, dann für ganz Deutschland. Und dann kamen die ganzen Länder dazu und am Ende war ich dann für Superprämien zuständig.
Das war dann auch so der erste richtige enge Kontakt zum Thema Wein?
Ganz genau, ganz genau. Ich hatte wohl durch die Gastronomie mit Wein zu tun gehabt, aber richtig intensiv wurde es erst mit Gallo, richtig.
Ja, und dann hast du ja 10 Jahre da ordentlich gearbeitet und bist aber dann nochmal zu einer Gruppe nach Frankreich gewechselt.
Genau, also die Zeit war mehr als 10 Jahre, es waren glaube ich 24 Jahre bei Gallo.
Ach gut, okay.
Und dann bin ich zu Frankreich gekommen und zwar so, weil ich, weil es Umstrukturierungen gab etc., wir sind nach wie vor noch Best Friends mit der Familie Gallo. Und wir hatten zu der Zeit verschiedenste Importeure und Distributeure über Gallo in Repräsentanz in den jeweiligen Ländern. Und ich hatte einen sehr, sehr guten, engen Draht zu einem Importeur in Belgien gehabt, wo ich ihm mitgeteilt habe, hier, es gibt Umstrukturierung etc. pp. Bitte, wenn du Fragen hast, melde dich bei mir. Ich bin jederzeit trotzdem noch erreichbar. Keine paar Minuten später rief er mich an, ob ich gerne für ihn arbeiten würde. Das war Michel Freins, eine wunderbare Destillerie, die Geneva macht. Eins der ältesten Häuser überhaupt aus dem 16. Jahrhundert entstanden, Familienbetrieb. Michel Freins, ganz toller Mann, macht eins der besten Genevas in Belgien. Und somit bin ich praktisch bei ihm gelandet, der Gallo vertreten hat. Und war dann praktisch für ihn zuständig für das Portfolio, was er vertritt in Belgien. Somit habe ich dann, er wurde dann übernommen von der Cordier-Gruppe aus Frankreich, gehört der Envivo-Gruppe wieder, was da oben drüber steht. Und die sind verantwortlich für Ländereien und Weingüter in Bordeaux, Languedoc, Minervois, Saint-Tropez, also Südfrankreich, bis hoch nach Burgund. Und die vertreten ungefähr 16 Kooperativen in Frankreich, für das ich ungefähr 3 oder 4 Jahre dann gearbeitet habe. Und da gab es dann nach Umstrukturierung auch wieder die weitere Herausforderung, dass ich angerufen wurde von einem Berater, der gesagt hat, hier, es wird, ich habe Ihre Vita gesehen, hätten Sie Interesse an Daganova?
Da kommen wir jetzt dazu.
Genau. Oliver, du bist seit August 2024 an der Ahr für die Winzergenossenschaft Daganova tätig. Der Name ist ja ein bisschen ungewöhnlich, klingt eher so nach einem fränkischen Fürsten. Wie kam der denn zustande? Woher kommt der denn?
Sehr, sehr interessant. Also ich hatte dann ein Gespräch gehabt mit einem Berater, der mich angerufen hatte und fragte mich konkret, ob ich Interesse hätte für Daganova die Verantwortung zu nehmen. Und ich sagte, ja, also mit Ungarn oder Rumänien wollte ich eigentlich nicht so irgendwie.
Könnte man meinen.
Hatte ich jetzt nicht so auf meinen Schirm. Und dann sagte er, Svitek, nein, nein, das ist Daganova, ist im Ahrtal. Ich sagte, ach, das ist mega interessant, weil ich kannte aus meinen WSET-Ausbildung schon einiges.
Oh, WSET müssen wir aber nochmal erklären.
Können wir gleich machen. WSET hatte ich dann eine Ausbildung gehabt und somit war ich durch dieses Ahrtal, hatte ich schon die Information gehabt, um was es da geht. Und ich hatte dann auch die Bilder im Augen gehabt, was alles in 21 damals passiert ist. Und ich dachte, das ist sensationell. Ich muss da unbedingt mal hin. Ich schaue es mir mal an. Und somit kam ich dann zu Daganova. Das Wort Daganova kommt ja eigentlich aus der fränkischen beziehungsweise aus dem Lateinischen, sind eigentlich 2 Wörter. Mhm. Eigentlich ist es übersetzt Dagerna oder Dagernala. Und zwar heißt es im Prinzip ein Wortschatz, wie, wenn man es übersetzt, das neue Dernau. Und es ist aus der Römerzeit entstanden. Wir wissen, dass das Ahrtal natürlich besiedelt war von Römern. Deswegen haben wir auch sehr viele Villen, auch römische Villen, die dort gefunden worden sind. Wir haben auch einige Fundstücke bei uns in unserer Vinothek ausliegen, von Kanalisation bis zu Dachpfannen und so weiter und so fort. Mega interessant und somit ist das natürlich berieselt. Und die Franken waren natürlich auch im Ahrtal und haben praktisch einen Wiederaufbau gemacht. Und eigentlich haben auch den Franken sehr viel zu verdanken.
Also nach den Römern kamen die Franken?
Ganz genau, den Wiederaufbau verdankt an den Franken, inklusive natürlich aus der ganzen Historie, wie das Ganze aufgebaut worden ist. Ja, somit kam im Prinzip der Wortschatz Daganova und wir haben es praktisch übernommen als eigenständige Winzergenossenschaft, das ursprünglich aber auch eine Verbindung ist von verschiedensten kleineren Winzergenossenschaften, die sich dann später am Ende dann zusammengetan haben.
Fusioniert haben. Bevor ich mit meiner nächsten Frage um die Ecke komme, WSET, vielleicht nochmal kurz erklären, das ist eine Sommelier-Ausbildung, die du gemacht hast. Da gibt es verschiedene Stufen.
Ganz genau.
Und du hast wahrscheinlich die Top-Liga schon erreicht, oder?
Naja, ich bin noch weit entfernt von der Top-Liga, weil die Top-Liga ist dann Master of Wine. Davon gibt es, glaube ich, auf der Welt um die 400.
Ich glaube, in Deutschland gibt es 2, 3?
Ja, es sind, glaube ich, 4 insgesamt. Ich glaube, da sind jetzt welche wieder dazugekommen. Aber es ist eine mega, mega Ausbildung. Mhm. Die geht teilweise für Master of Wine über 10 Jahre. Ich habe einen alten Chef von mir, Edouard Bayot, der ist, glaube ich, ein Onkel von der Lausanne Champagnerhaus. Der hat das WSET Master of Wine gemacht. Das ist, glaube ich, eins der jüngsten Master of Wines auf der Welt. Mhm. Und das ist eine Riesenausbildung. Ich habe Level 3.
Das ist die Champions League sozusagen, die Master of Wines.
Genau. Dann gibt es noch die Level 4 und das ist dann noch mehr ins Detail.
Okay. Und vielleicht noch ganz kurz, was es überhaupt heißt. WSET heißt Wine Education.
Wine and Spirit
Education. Wine and Spirit Education Trust, genau.
Ja, sehr gut. Also, Daganova ist die größte der 3 Winzergenossenschaften an der A und die zweitälteste Deutschlands.
Richtig.
Also, das ist schon mal ein Pfund. Sag doch mal ein paar Takte noch dazu, bitte.
Also, Daganova ist wohl nicht die größte Winzergenossenschaft, sondern da gibt es ja noch eine andere und eine dritte, die in Rolle spielt im Ahrtal. Aber das Interessante ist von
Aber ich dachte, die größte
von der Fläche her, weil
Seid
ich glaube,
schon die größte,
also, wenn man das auf 500 Hektar vergleicht, ist das schon Hausnummer.
Eine Hausnummer, gell?
Also wir haben ja ungefähr um die 130 Hektar Fläche, die wir vertreten. Wir haben offiziell 600 Mitglieder. Davon sind aktiv um die 280, 300 Mitglieder.
Und aktiv heißt, bevor ich jetzt nochmal, ich wollte nochmal reingrätschen, aktiv heißt, die liefern Material
Ganz
für euch.
Ganz genau. Das sind unsere Winzer, die dann jedes Jahr dann uns die Trauben liefern, nach ein vernünftiges oder nach einem richtigen Qualitätsprogramm, das wir aussprechen, wo dann praktisch dann die Ernte bzw. die Traubenanzahl pro Hektar definiert werden. Wir schreiben nicht vor, was sie zu tun haben im Detail im Weinberg, sondern es ist eine Diskussion gemeinsam, wie wir zu guter Qualität kommen und wie wir sie erreichen.
Und gibt es ein Gremium dann oder habt ihr einen eigenen Kellermeister, Weinbergsmanager, genau, der quasi mit den Winzern dann
ganz
immer
genau. Das genau so ist
in
es.
Kontakt ist?
Ganz genau. Inklusive nicht nur der Kellermeister, sondern auch das ganze Team bilden ja praktisch eine Gruppe zusammen, die praktisch die Winzern von Anfang, vom Jahresanfang bis zum Ende praktisch betreuen, unterstützen, mit denen sprechen, was gibt's für Probleme im Weinberg, wie kann man es lösen. Das Qualitätsprogramm wird ausgesprochen, wie das zu schaffen ist, um das Qualität, was wir vorgeben, um vernünftige und gute Qualität zu kriegen, ist das wirklich eine ganz tolle Verbindung mit den Winzergenossen.
Wie muss man sich das vorstellen? Ihr geht dann mit den Winzern in die Weinberge raus und schaut euch das vor Ort an und habt irgendwann mal festgelegt, deine Weinberge sind perfekt für die Weine, die wir machen wollen, deine sind perfekt für andere Weine, die wir machen wollen.
Es gibt ja bestimmte Regionen im Ahrtal, Weibertsheimer Kräuterberg beispielsweise, Heimersheimer Landkrone und so weiter, die schon von sich aus schon ein Premium-Region oder Areal vorgeben.
Das sind schon die Top-Lagen.
Und in den Top-Lagen haben verschiedene Winzergenossen bestimmte Parzellen. So darf man sich das vorstellen. Und aus diesen Parzellen picken wir die Parzellen raus. Am Ende, wo wir sagen, okay, wir beobachten die Zeit vom Frühling bis zur Ernte, wie sich die Parzelle oder das Areal sich entwickelt. Und beschreiben dann gemeinsam mit den Winzern das Qualitätsprogramm. Das heißt, um vernünftige Qualität zu bekommen, kannst du nur so und so viel Kilogramm pro Hektar
ernten.
Ja, es heißt nicht, den Rest bleibt einfach mal hängen, sondern du wirst praktisch nicht gezwungen, aber um gute Qualität herzustellen, musst du in der Lage sein zu reduzieren.
Und zwar rechtzeitig.
Ja, das geht schon im Frühjahr los, wenn die Reben geschnitten werden, wie du deine Rebe bindest, wie viel Reben lässt du hängen am Stamm und so weiter. Und dann geht's natürlich los. Wann ist der letzte Frost? Kriegen wir noch mal irgendwie Hagel rein?
Genau. Ja.
Wie ist die Wetterbedingungen Richtung, wenn die erste Blüte kommt? Gibt's irgendwann eine Verrieselung von den Trauben und so weiter und so fort?
Also ist jedes Jahr immer auch
eine Wahnsinnsherausforderung von Jahr zu Jahr. Du kannst es nicht standardisieren. Das ist das Schöne daran. Das Tolle ist aber auch von Daganova, dass wir eine so tolle Diversität haben im Ahrtal, dass du nicht alleine über eine spezielle Region im Ahrtal sprichst, sondern wir haben eine sehr, sehr hohe Diversität von Boden, Klimata, Anbauregionen, Weinberge, Situationen, wie es zur Sonne liegt oder steht, die Parzellen, die einzelnen Winzergenossenschaften oder Winzergenossen, die ihre Trauben liefern. Die haben ja alle ihre eigene DNA oder eigene Charaktere. Und das ist ein Potpourri von Strukturen. Das ist wie, in Amerika sagt man auch sehr gerne, ein Kid in the Candy Shop. Ne? Also wenn ein Kellermeister so eine riesen Auswahl hat an Möglichkeiten, das ist eine Spielwiese. Und das ist das Schöne daran am Ahrtal oder an Daganova, dass man mit so einer Spielwiese verschiedenste Sachen umsetzen kann.
Neben dem Weingeschäft habt ihr ja auch eine Brennerei, ein Restaurant, ihr öffnet die Türen für diverse Events, ihr vermietet auch für Hochzeiten und andere Ereignisse.
Jawohl.
Das ist alles auch unter deiner Herrschaft, sage ich jetzt mal. Also du, das ist ja auch ein Candy-Shop, den du hast, weil wenn ich jetzt überlege, was du da alles beachten musst und was da zusammenspielen musst.
Also ich glaube.
Also fangen wir mal mit der Brennerei zum Beispiel also an, oder?
Ja, wir haben einen Brennmeister, Gregor Kriechel. Es ist eine Koryphäe, der macht für uns eins der schönsten Gins, die ich je probiert habe im Ahrtal. Hm. Und wir haben... Man denkt natürlich Trester, aber das ist sowas Geiles, kann man wirklich mal sagen. Wir haben einen Hefetrester par excellence wunderschön gemacht. Der hat letztes Jahr einen Whisky rausgebracht, wo wir gefragt haben, Mensch, hier, Herr Kriechel, was ist das denn hier für ein Fass? Ja, das ist ein Whisky. Dann haben wir den probiert. Der sollte dann noch weitere Jahre noch auf dem Fass liegen. Der war 3 Jahre alt. Limitiert, wirklich auf eine ganz kleinste Menge. Da haben wir das letztes Jahr rausgebracht mit 35 Milliliter Apothekerflasche. Innerhalb von ein paar Wochen war der Whisky weg. Und das war sensationell.
Ja, Whisky-Freunde suchen das natürlich so Spezialitäten.
Das war wie so ein Islay aus Schottland. Traumhaft schön gemacht. Und unsere Tresterbrände, also auch unsere Kunden, die dann zum Vinothek kommen und dann sich den Tresterbrand anschaut oder hier aus dem Frühburgunder einen Trester gemacht. Traumhaft schön.
Und das heißt aber, in der Brennerei beschränkt man sich jetzt nicht auf Weinprodukte, also Tresserbrand, Hefebrand oder sowas, sondern schon breit aufgestellt.
Gin, etc. pp. Theoretisch können wir auch unseren eigenen Williams machen und so weiter. Also wir haben viele, viele kreative Möglichkeiten und wir arbeiten jetzt daran an so einem Projekt, das ist noch nicht ausgebaut, dass man vielleicht auch dort das Thema Event oder das Entertainment mit dem Brennen Keller und Kellermeister zusammen
verbindet.
Ja.
So, und dann habt ihr noch ein Restaurant?
Oh ja, und zwar zwei. Einmal haben wir das Restaurant Culinarium in Dernau, was auch wiederum ganz, ganz toll ist. Herr Spaiti, unser Pächter, hat es seit einigen Jahren, hat natürlich auch die Flut mitgemacht und hat praktisch das alles miterlebt. Und die Vinothek ist unten drunter und oben drüber ist das Kulinarium. Traumhaft schön, eine riesige Terrasse nach dem Umbau, ganz toll gemacht. Man sitzt praktisch auf der Terrasse mit dem Blick auf die Weinberge von Dernau. Traumhaft schön, eigentlich auch wunderbar. Man sitzt nicht in der prallen Sonne im Sommer, sondern man ist immer so leicht schattig, wunderbar zu sitzen, zu erleben. Und dann haben wir natürlich auch das Bistro in Bad Neuenahr im Kaufhaus Moses auf der ersten Etage. Herr Sonntag macht ganz tolle Tagesgerichte, so eine typisch deutsche Küche.
So bistromäßig
ganz toll.
Das heißt,
toll.
Man kann eure Weine da trinken, was Kleinigkeit essen
und auch,
kaufen.
Und
oder?
Kaufen, ganz genau. Ja.
Gutes Projekt.
Ganz toll.
Ja. Du warst ja da, hast du das eine Restaurant besucht?
Leider nein, weil wir mittags da waren und wir abends dann schon gebucht hatten und zweimal am Tag schaffe ich selbst auch nicht. wir hatten gut gefrühstückt und es hat mir so ein bisschen leid, aber ich habe ja anfangs schon gesagt, das ist nicht das letzte Mal, dass ich da bin.
Ja.
Hochzeiten, da wollte ich noch ganz kurz, Hochzeiten, Events, ihr plant ja auch so ein bisschen Kultursachen noch,
so,
oder?
Das ist ja auch das Nächste. Erstmal, bin ich wohl, ne, habe ich wohl eine Verantwortung für die Events, Restaurants etc. pp. Aber ohne das Team, so wie der Kellermeister Gregor Kriechel oder unser Kellermeister Kevin Bertram, ist auch im Team, im Marketing-Team, viele Leute, die mit den ganzen involviert sind. Weinprobensprecher, die Touren planen, mit Wanderungen begleitet. Dann haben wir eine ganz tolle Eventmanagerin, die die ganzen Events, die wir haben, angefangen von Weinfrühling und die ganzen Wanderungen und so weiter, bis hin zu Events, die wir in unserer alten Vinothek in Dernau auf der Römerstraße umsetzen. Also wir haben einen wunderschönen Innenhof, wo man Events haben können mit Hochzeiten, mit wie ich schon sagte, mit Events, wo dann
Firmen
Live-Musik etc. Begleitet werden. Und das war während der Überflutung unsere kommissarische oder prophylaktische
Verkaufsstelle.
Genau. Bis dann unsere neue Vinothek, die jetzt neu saniert wurde, fertig wurde.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es gehört, findet wahrscheinlich bei euch auf der Homepage und der Veranstaltung, ganz was genau. Es da alles gibt.
Traumhaft schön.
Bis genau. Dann. Also, Essen, Trinken hält Leib und Seele zusammen.
Jawohl.
Und trinken kann man ja vor allen Dingen dann eure Weine vor Ort, und ihr definiert auf eurer Homepage eine eigene Qualitätspyramide, die heißt, oder die hat so Namen wie Handschrift, Kult und Einzellage. Oh, ja. Was steckt denn dahinter?
Ich glaube, das ist auch so wesentlich, was man definitiv nochmal hervorheben müsste, weil in der Segment Pyramide haben wir die Daganova-Serie. Das heißt nicht, dass, auch wenn die jetzt in der Pyramide unten aufgeführt ist, heißt es nicht, dass die jetzt irgendwie weniger Qualität hat wie die Handschrift, sondern man hat eine eigenständige DNA, die man dort implementiert in der Richtung, wie der Kellermeister es sieht oder wir als Daganova es sehen, für was die Daganova-Serie steht, für was die Handschrift-Serie steht. Also, wir fangen mal an mit der Daganova-Serie. Das ist ein Wein, der kommt aus dem Anbaugebiet Ahrtal, ist im Prinzip die Repräsentanz aus dem Ahrtal, wo ich sage, ich möchte gerne einen Wein trinken, der typisch ist für die Region Ahrtal. Punkt.
Und sind das Cuvées oder sind
das? Das ist kein Cuvée. Mhm. Es ist ein Wein, das ist ein Spätburgunder Rosé. Ich habe einen Grauburgunder, ich habe einen Blanc de Noir gemacht von einem Spätburgunder. Allerdings ist es nicht ortsspezifisch, sondern wir holen uns die tollsten, interessantesten Parzellen aus den verschiedensten Anbauregionen aus dem Ahrtal raus, wo wir daraus eine Art Blend machen von den speziellen Spätburgunder. Mhm. So darf man es eigentlich mal verstehen. Dann habe ich die Handschriftserie, wo ich praktisch als Kellermeister meine Signatur drunter setze, wo ich sage, das ist mein eigenes
Baby.
Mhm. Ja, um eine eigene Kreation zu machen mit einer Unterschrift zu Daganova, für was Daganova steht. Da geht's mehr ins Detail. Beispielsweise haben wir den Handschrift Spätburgunder J, vom Johanneskeller. Johanneskeller ist in der Römerstraße, die alte Burg, so gesagt, für Daganova, wo die entstanden ist. Und J steht für Johanneskeller, wie ich schon sagte, und ist dann etwas im Holz ausgebaut, im größeren Barrique ausgebaut, und im größeren Holzfass ausgebaut. Barrique darf man ja so nicht sagen, weil das ist ja nur 225 Liter.
Mhm. Oder 500.
Aber ich habe da eine spezielle Signatur, die ich mir setze. Genauso wie ein Blanc de Noir, der ganz anders nochmal schmeckt als die Daganova-Serie. Da oben drüber kommt die Kult-Serie. Hier gehe ich dann schon mehr in ortsspezifische DNA rein. Was ist die Signatur für Dernau? Was ist die Signatur für das Marienthaler Segment? Heimersheim etc. pp. Da gehe ich dann schon mehr ins Detail. Mehr Holzausbau, mehr Filigranität, mehr Struktur, mehr Komplexität. Und dann oben drüber über die Kultserie kommt natürlich unsere Einzellagen. Da spreche ich dann tatsächlich über die Einzellage in dem Anbaugebiet.
Das Champions League dann sozusagen.
Champions League. High-End. Ich sage immer, das ist für mich so ein bisschen Vivaldi etwa Grieg Mozart. Das ist okay. ein
Ja, du bist ja musikalisch. Du hast immer so schöne musikalische Vergleiche.
Das ist Musik in meinen Ohren. Ich kann mich gut daran erinnern, wo ich dann angefangen habe mit Kevin Bertram und Team, sind wir dann in den Keller reingegangen und dann haben wir die Fässer einfach mal verkostet, was wir grundsätzlich so auffinden in, mhm. in dem Keller. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich bin so stolz wie Oskar drauf, dass wir auch geschafft haben, letztes Jahr die beste Winzergenossenschaft zu werden. Über Falstaff haben wir teilgenommen und wir wurden auserkoren als beste Winzergenossenschaft Deutschlands über Falstaff.
Okay.
Traumhaft schön. Und mhm. gleicher Zeit, kurz danach, kam dann auch die Mitteilung, Daganova hat den Blanc Noir mit Auszeichnung gewonnen über Meininger mhm. als bester Blanc Noir Deutschlands. Und da okay. sind wir stolz wie Oskar drauf. Und dann bei Dekanter Auszeichnung bekommen, bei Falstaff und bei Meininger noch weitere Mundusfini,
Goldmedaillen, also läuft für euch.
Doppelgoldmedaillen.
Ja.
Und das ist keine Sache, die ich geleistet habe, sondern das ist eine Sache, die wir gemeinsam beziehungsweise die Kellermeister und Team erreicht haben, mhm. dass man wirklich hier grandiose Qualitäten hat im Burgund, die auch noch und immer noch bezahlbar sind. Du kriegst für diese Qualitäten High-End. Qualitäten. Und wir dürfen uns und sollen uns auch nicht verstecken und wir können uns aber auch nicht vergleichen mit Burgund. Burgund mhm. hat eine ganz andere Stilistik, aber was ich für das bekomme, was ich dafür bezahle, ist sensationell.
Okay. Ihr habt aber trotzdem noch eine Linie für den Lebensmitteleinzelhandel, die nennt sich die A-Winzer.
Genau.
Wie wichtig ist denn so ein Absatzweg auch für euch? Weil wir hatten in der Staffel auch ja gehört, dass mhm. Lidl jetzt so eine Kooperation macht, Liebe zur Heimat.
Habt ihr
euch da auch beworben schon oder weil Lebensmitteleinzelhandel ist ja schon ein Thema dann auch, oder?
Definitiv ist Lebensmitteleinzelhandel ein Thema für uns. Ich glaube, hier geht's mehr um für uns um das Thema Ahrtal, gerade wegen A-Winzer, mhm. um das Ahrtal ein bisschen mehr im Vordergrund zu stellen, dass die Leute in Hamburg, Berlin, München etc. wissen, okay, das ist, und ich verstehe es auch gleich, mhm. A und Winzer. Es kommt dann direkt, wird verinnerlicht und sagt, ach ja, A, Winzer spricht für sich. Und so kann ich auch diese Brücke bauen zu uns, zu Daganova. Daganova ist auch erklärungsbedürftig. Und Daganova ist halt so ein Segment, wo ich dann über die Kommunikation, über Social Media etc. pp. Die Kommunikation mache. A, Winzer ist typisch für den Lebensmitteleinzelhandel. Sehr interessant. Und
so ein Aushängeschild für
Aushängeschild,
euch auch. Genau. Aber, oder bezahlte Werbung, so kann man es vielleicht auch sagen.
Zwei Fliegen in eine Klappe geschlagen.
Ja, sehr schön.
Ja.
Ja. Bevor wir jetzt noch auf so ein bisschen Schnellantwortrunde haben wir immer für unsere Gäste vorbereitet. Bevor wir dazu kommen, müssen wir nochmal über das Thema die Katastrophe 2021. Mhm. Auch ihr standet ja vor einem Scherbenhaufen, wenn man so sagen kann.
Ja.
Wenn du uns noch zwei Takte dazu sagst und auch vom Invest, was ihr jetzt, weil ich habe die Vinothek ja gesehen, die ist hervorragend gelungen, dass du uns da nochmal sagst, wie ihr das Thema ja. angegangen seid und was ihr investiert habt und wie es jetzt gerade aussieht.
Also ich konnte es leider nur über Fernsehen sehen, weil damals war ich ja noch nicht für Daganova mhm. zuständig. Ich habe das über Fernsehen verfolgt und habe das dann auch hier dann gesehen, wie die Situation war. Ich glaube, viele Menschen aus dem Ahrtal möchten das irgendwann auch mal ablegen. Mhm. Ich glaube, man hat 21 mehr als ausreichend schon darüber gesprochen. Und ja, also um zusammenzufassen, ich glaube, das, was man dort gesehen hat, die Leute, die es erlebt haben, hat ein Ausmaß, das man sich nicht vorstellen kann, auch wenn man es über Fernsehen gesehen hat. Das muss man wirklich mal live gesehen haben. Schicksale, die passiert sind, viele Menschen, die Partner verloren haben, etc. pp.
Ganz schlimm, ja.
Ganz schlimm.
Ich wollte konkret so ein bisschen auf eure Lage hin, weil gerade in Dernau liegt ihr ja wirklich direkt am Fluss.
Direkt am Fluss,
ja. Und man muss sich das so vorstellen, Basement ist die Vinothek gewesen,
jawohl.
Oben drüber das Restaurant.
Genau.
Und das Wasser stand sozusagen auf dem Fußboden Restaurant. So also die erste Etage war weg.
Ja, genau. So, also das war
ratzfatz, war auf du, einmal du warst das noch nicht da, das genau. stimmt, aber viele deiner Mitarbeiter waren ja da. Mhm. Und meine Frage zielt da ein bisschen drauf ab, weil die Vinothek ist ja jetzt noch nicht so lange wieder in dem Zustand, wie ihr es jetzt habt. Also du hast ja schon die Auswirkungen auch begleitet. Und das interessiert unsere Hörerinnen und Hörer nochmal, dass wir gesagt haben, wie habt ihr das in die Hand genommen? Wie habt ihr das umgesetzt und wie hoch war der Invest? Weil das, was ich gesehen habe, ist ja sensationell, ja.
Also das Investor, ich glaube, die Details möchte ich jetzt nicht so im Detail erwähnen, weil okay. Ich glaube, das Invest war schon gigantisch und groß. Aber auch ein Dank auch an die Genossen, die uns da auch unterstützt haben über die Zeit. Wir haben auch sehr viel Unterstützung von außerhalb bekommen. Subventionen, die natürlich auch mit einer Rolle gespielt haben, weil sonst ohne dem wäre das nicht möglich gewesen. Also ihr müsst euch ja vorstellen, ihr geht nach der Flut durch die Vinothek und sie haben nur einen reinsten Scherbenhaufen. Mhm. Angefangen von den Fässern, von den Flaschen, die da rumlagen, von den Regalen weggespült etc. Das war alles weg. Mhm. Es war nichts mehr da und man musste dann alles ausräumen. Das Schöne daran ist, dass man dadurch einen Neuanfang, wenn man es so sagen darf, Neuanfang machen konnte. Man hatte einen ganz tollen Architekten gehabt, der alles neu erstellt hat mit dem Gedanke, die Puristik zu erhalten, trotzdem mit einer gewissen Moderne zu integrieren und eine Klarheit reinzukriegen in der Vinothek.
Ja, aber ihr habt es geschafft.
Wir haben es geschafft. Letztes Jahr ist es fertig geworden und die Leute, die das erste Mal das gesehen haben, die waren geplättet. Mhm. Sie müssen sich vorstellen, sie kommen rein in der Vinothek, du hast es ja gesehen. Da gehst du in diesen einen Weinkeller rein, wo auch die große Verkostungstheke ist, alles in Schwarzstahl gelassen, mit einem riesen, hinten noch einen riesen Felsenkeller, wo dann die Eichenfässer liegen.
Ihr habt noch ein bisschen mehr geöffnet, gell?
Da. Genau.
Ihr habt es genutzt und habt gesagt.
Alles mehr genutzt, sodass auch da so ein bisschen so dieses, was früher war, die alten Felsenkeller wieder neu erlebt. Und das bestückt mit unseren Weinen. Da gibt es dann beispielsweise einen Daganova-Keller, es gibt einen Handschriftkeller, es gibt einen Sektkeller und dann gibt es dann die Kult-Serienkeller mit und dann diesen Verkostungsbereich mit verschiedenen Tischen davor, wo man dann auch über große Bildschirme dann verschiedene Events begleiten kann und Verkostungen umsetzen kann.
Also es klingt auf jeden Fall so, als würde es sich auf jeden Fall mal lohnen, dahin zu kommen.
Es lohnt sich definitiv. Also ich selber bin immer noch geplättet, wenn ich bin ja schon ein paar Mal in der Vinothek, laufe ich durch und jedes Mal gibt es immer wieder ein Highlight, wo man sagt, wow, das ist eigentlich alles toll gemacht.
Da kommt man nochmal zurück auf unseren Einstieg, wo wir ja gesagt haben, du siehst quasi die A in der Tradition von Napa Valley.
Könnte es Napa Deutschland sein?
Ja. Ja. Ja, es war so mein Spruch, was ich am Anfang gesagt habe, wo ich
so eine Vision kam, ne? Oder so.
Das ist so eine Art Vision. Wie ich schon sagte oder was wir kurz angesprochen haben, damals, wo ich in August 24 gestartet bin, kam ich das erste Mal so richtig mit Ahrtal in Kontakt und dann bin ich durch dieses Tal gefahren und ihr müsst euch so vorstellen. Da ich ja mit Kalifornien sehr viel zu tun hatte, ich bin sehr oft nach Kalifornien gereist im Jahr und fuhr dann über San Francisco, gibt's entweder die Golden Gate Bridge oder die Bay Bridge, die dann über Carneros praktisch Süd Napa Valley, wo man da reinfährt und dann fährt man auch in so eine Art Tal rein bis nach St. Helena. Und es ist wie so ein Nadelöhr, wo man links praktisch die Weinberge hat und rechts auch die Felsen mit den wunderschönen Weinbergen drin integriert. Und man kann das nicht weiter ausbauen. Es ist wirklich
begrenzt.
Mhm. Und so sehe ich das Ahrtal auch. Mhm. Sie haben praktisch die Ahr und dann habe ich dann auf der rechten Seite die wunderschönen Weinberge. Und je tiefer ich ins Tal reinfahre, je steiler wird's, je komplexer wird's, je interessanter wird's. Und dann sage ich mir auch, unglaublich, ich stehe dann vor diesen Weinbergen und vor Demut, was die Winzer jeden Tag dort leisten, von Hand die Trauben zu ernten am Ende des Jahres, begeistert sind und mit einem Stolz die Trauben dann ernten. Und ich sehe dann einfach auch, dass man außerhalb des Ahrtals Richtung nördlich, weil wir sind auch eins der nördlichsten Weinanbaugebiete, dass Leute aus Düsseldorf, Köln, aus Holland etc. zu uns reisen und sagen, wow, das habe ich ja nie gedacht.
Das landschaftlich, Tourismus. Das führt mich nochmal so ein bisschen an Anfang, da haben wir ja über die Frage gesprochen, was hat dich gereizt, nach Kalifornien zu gehen, beziehungsweise eben für Gallo zu arbeiten? Was war denn jetzt dann so der Anreiz, dieses Projekt Daganova zu übernehmen?
Also ich glaube, ich bin davon überzeugt, also man muss eine Art Berufung haben zu, dass man es macht aus Berufung, aus einer Überzeugung. Und ich weiß, dass wir unwahrscheinlich viel Potenzial haben aus dem Ahrtal. Und dieses Kundtun in Deutschland, das Ahrtal bekannt zu machen. Jeder kennt Rheinhessen, Rheingau, Mosel etc. pp. Ich will nicht sagen, dass man Ahrtal jetzt nicht kennt. Im Gegenteil, man kennt es ja. Wir kriegen ja immer bei diesem Rotwein-Wanderweg, die ganzen Events, die wir haben, so viel Publikum und Resonanz aus ganz Deutschland. Wir haben das Dernauer Winzerfest, wo die Leute aus Benelux kommen, aus Skandinavien sogar kommen. Also es ist Resonanz da. Aber in dem Segment Ahrtal, glaube ich, oder ich will nicht sagen, dass man es unterschätzt über die Qualitäten, die wir haben.
Das ist ein Geheimtipp.
Bisschen unterm Radar.
Und ich glaube, ich war eigentlich noch nie ein großer Freund von Pinot Noir. Ich musste mich so erst mit identifizieren. Ich bin eher so ein Cabernet Franc, Malbec, Petit Syrah, Freak, kann man sagen. Und Pinot Noir ist eine Rebsorte, die sehr, oder anders gesagt, nicht einfach ist zu verstehen. Es hat so eine fantastische Filigranität.
Und Bandbreite,
die ich erst über das Ahrtal kennengelernt habe. Diese große Diversität mit den unterschiedlichsten Varianten eines Pinot Noirs.
Also auch irgendwie persönlich den Horizont dann nochmal erweitert.
Absolut, das hat mich total geplättet, was das Ahrtal an Pinot Noirs bringt. Und das hat mich überzeugt und ich glaube, da kann man noch sehr, sehr viel über das Ahrtal erleben und lernen, was Pinot Noir in Deutschland bringen kann.
Du hast ja auch so sinngemäß gesagt, in jeder Krise steckt natürlich auch eine Chance.
Ganz genau.
So, und insofern kann ich das schon verstehen, dass du auch gesagt hast, das ist eine reizvolle Aufgabe für mich. So, wir kommen aber noch zum Thema Schnell-Antwortrunde, um unsere Gäste nochmal so ein bisschen besser vorzustellen, unseren Hörerinnen und Hörern. Das ist bei dir jetzt natürlich schwierig, weil die erste Frage lautet, welchen großen Wein du mal getrunken hast, was dir heute noch erinnerlich ist. Du hast wahrscheinlich fantastische viele, aber gibt's da so einen Moment, wo du gesagt hast, boah, da hat das alles gepasst oder da war eine Persönlichkeit mit an Bord? Ja. Oder?
Also von den vielen Weinen, die ich schon mal probiert habe, möchte ich ganz gerne so ein paar rauspicken. Das hat auch wieder mit Familie Ernest und Julio Gallo zu tun, weil es unwahrscheinlich viel Geschichte dazu erzählen gibt. Aber um es kurz zu fassen, es gibt ein ganz tolles Weingut, nicht Robert Eden, das kommt nachher, das ist Dave Finney vom Weingut Orange Swift. Man kennt das Weingut auch unter Prisoner. Dave Finney ist eins der Koryphäen, die Design, Wein, Wein herstellen, innehat, par excellence, kommt aus dem Napa Valley, in Nähe von Santa Helena ist der situiert. Und es gibt einen Wein, der heißt Papillon.
Ah, der Schmetterling.
Der Schmetterling. Und das hat eine Geschichte zu seiner Tochter, die auf der Schulter saß. Und die hat sehr viel Liaisons mit, ich glaube, sie ist auch in Frankreich mit aufgewachsen, weil er auch ein Weingut in den Pyrenäen hat. Da komme ich dann später vielleicht nochmal dazu. In Südfrankreich und hat dort auch ein Weingut und wuchs dort auf. Und somit kam sie halt mit französischer Sprache zusammen. Und sie saß dann auf der Schulter beim Papa und meinte dann, Papa, look there, there's a Papillon. Und er hat die ganze Zeit, war der auf der Suche nach einem Namen für einen Wein, den er kreiert hat, zusammengestellt hat, aus einem Wein aus dem Napa Valley. Und er nannte dann diesen Wein Papillon.
Und den hast du verkostet mit ihm?
Ich habe den verkostet mit ihm und habe den auch später dann selber auch vertreten für den im Super Premium Bereich. Sensationell. Gleichzeitig gibt es noch einen weiteren Wein von Robert Eden, Urenkel von Sir Eden, Prime Minister UK. Robert Eden muss man sich vorstellen, Kamelenzüchter, Saudi-Arabien, war in Südafrika als Kellermeister unterwegs,
okay.
Australien und so weiter und hat ein Weingut, Chateau Maurice in der Minervois, eine Koryphäe, wenn man Biodynamik verstehen möchte, dann fährt man am besten zu ihm und lässt ihm das alles erklären von ihm, weil der hat ein Wissen, unglaublich gut. Und dort hat er einen Wein in seinem Portfolio, komme jetzt nicht auf den Namen, aber ist von Chateau Maurice, sensationell. Tolle Weine mit Grenache, Petit Syrah, Syrah gemacht. Ganz tolles Blend.
Ist ja deine Leidenschaft.
Traumhaft.
So, da haben wir schon mal zwei Tipps wieder für unsere Hörerinnen und Hörer.
Uns hat schon ein bisschen so geklungen, in welche Richtung die Antwort für die nächste Frage ausfallen wird. Die wäre nämlich, gibt es eine Lieblingsrebsorte?
Also ich muss mittlerweile sagen, außer dass ich jetzt komplett verliebt bin mit Pinot Noir, gibt es bei mir eine Rebsorte, die heißt Petit Syrah und Syrah. Schwierig, sehr diffizil, sehr komplex, wunderschön, und das ist eine Rebsorte. Natürlich trinke ich auch ganz gerne Zinfandel aus Monterosso in Sonoma County, aber das ist so, Syrah und Petit Syrah ist so meine.
Du magst Favorite.
Schwer.
Du magst die schweren Rotweine.
Es gibt auch Pinot Noirs mit 16,3%
Alkohol. Ich weiß, aber wir tendieren ja eher dazu, die auch so ein bisschen angenehmer zu halten für die Weintrinker.
Genau.
So, und noch ganz kurz, welche Weinbauregion würdest du gerne mal besuchen? Wahrscheinlich hast du sie schon alle abgereist, aber gibt es noch etwas, wo du sagst, ah, da würde ich auch gerne mal hin?
Also ich würde ganz gerne mal nach Armenien.
Ah, okay.
Armenien, Rumänien würde ich auch ganz gerne nochmal besuchen. Kroatien habe ich kennengelernt.
Georgien warst du schon?
Georgien war ich auch schon.
Okay, also da kennst du ja auch die Wiege des Weinbaus. Aber Armenien gucke ich mir auch nochmal an.
Guter, mega interessant.
Guter Tipp. Ja, der Wein der Folge, der Oliver hat uns natürlich auch was mitgebracht. Ein besonderer Wein, 22er Jahrgang, Dernauer Hartberg Pinot Madeleine Trocken. Steht vorne ganz dick drauf, Mission Steillage. Oliver, Mission Steillage, was ist das jetzt schon wieder?
Also, das ist so ein ganz wichtiges Thema bei uns, weil wir damit auch die Winzer generell hervorheben wollen. Das ist ein Zusammenschluss von jungen Winzern speziell, die wir da auch damit unterstützen, untereinander, miteinander sich auszutauschen, kreativ zu sein, etwas Neues zu entwickeln.
Also ein Produkt von jungen Winzern ist
es. Ein Produkt von jungen Winzern ist es entstanden. Mhm, okay. Jetzt wird es weiter ausgebaut, weiter gelebt, das Thema Mission Steillage, weil wir da auch daran glauben, dass man durch Kreativität, durch etwas Besonderem, etwa so ein Highlight setzen kann, so eine Signatur für das Ahrtal. Wir tun es nicht nur alleine für uns.
Und die Steillage behält. Und
genau, das ist genau auch das Credo, was wir setzen, weil hier ist unwahrscheinlich viel Arbeit mit verbunden. Man muss sich ja vorstellen, dass es alles von Handarbeit ist. Steillage kann man nicht nur einfach da draufschreiben. Man muss bestimmte Kriterien erfüllen. Somit ist beispielsweise bei uns die Steillage muss mindestens 30% Steillage schon haben,
okay, das
um
ist schon
als
ordentlich,
Steillage überhaupt erwähnen zu dürfen. Ja, also wie gesagt, das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Winzern, von jungen Winzern, die sich zusammengetan haben, und daraus ist eine Marke Mission Steillage entstanden. Das ist vor einigen Jahren entstanden, und Kevin Bertram und Team war auch mit drin, unser Kellermeister, und haben praktisch das Konsortium praktisch aufgebaut mit Events etc. pp., um diese Mission Steillage kundzutun, nach Deutschland raus, die Aufmerksamkeit zu gründen.
Schöne Idee, finde ich. Mhm. Auch sehr spannend. Spannend auch, dass auf dem Etikett Pinot Madeleine steht. Das wird den wenigsten erstmal was sagen. Auf Deutsch kennt man das eher als Frühburgunder, und bei Frühburgunder, da geht mir ja immer das Herz auf. Ich bin ganz großer Frühburgunder-Fan. Und wir hatten es auch ja vorhin davon, dass Spätburgunder sich ja viele ein bisschen schwer damit tun. Mhm. Und Frühburgunder ja erleichtert vielleicht manchmal so ein bisschen den Einstieg in diese Pinot-Thematik. Eine Mutation vom Spätburgunder, die ein bisschen früher reif wird. Der Name verrät schon. Ja. Und die Geschichte erzählt, dass diese Sorte ja im Ahrtal quasi neu entdeckt wurde. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, was es damit auf sich hat.
Also das Thema Frühburgunder ist ja folgendermaßen so, ne? Es ist, wie du schon sagtest, ist eine Art, eine Variante von einem Spätburgunder, kommt ursprünglich aus Burgund, ist, glaube ich, damals im 17. Jahrhundert zuerst schriftlich irgendwo erwähnt worden. Ich glaube, es wurde vor Madeleine, oder Madeleine ist der älteste Name, und danach ist, glaube ich, auch Morillon Hatif genannt worden. Ich glaube, in 1762 ist das erste Mal erwähnt worden, genau. Und es wurde auch mal im 1690 als Morillon Noir genannt. Später ist es in 1877 als Madeleine genannt worden.
Und Morillon ist ja auch ein Begriff für Chardonnay, ne? soweit ich weiß.
In Österreich?
In der Südsteiermark.
So heißt ja. Morillon immer noch Chardonnay?
Genau. Voilà.
Also nee, unser Chardonnay heißt dort Morillon. Morillon,
ja. Genau. So, und die erste Erwähnung ist, glaube ich, in 1824 gewesen in Deutschland. Wurde es in Deutschland das erste Mal erwähnt, Frühburgunder. Und wir wissen, dass Frühburgunder relativ schwierig ist anzubauen, auszubauen etc.
Kleine Diva.
Das ist eine Diva.
Der Spätburgunder absolut. Auch, aber der Frühburgunder ja. noch viel schlimmer, ja.
Genau. Und dann war in den 60er Jahren, also um 1960 rum, fast so eine Situation, dass kaum noch Frühburgunder überhaupt verfügbar war. Man hat die letzten Parzellen entdeckt. Ich weiß nicht, ob es ein reiner Zufall war. Auf jeden Fall war in Deutschland ganz wenig noch zu bekommen. Ich glaube, insgesamt waren noch deutschlandweit 15 Hektar Fläche noch übrig. Und eine kleinste Parzelle in Nähe von Bachem, das ist in Nähe von Bad Neuenahr, wurden noch paar Reben entdeckt. Paar Reben entdeckt von dem Frühburgunder, die damals in Zusammenschluss mit Winzern, in Zusammenarbeit mit Winzern und Geisenheim wieder rekultiviert
worden. Da kann ich noch einen Funfact dazu liefern, weil tatsächlich Erhaltungszüchter der Rebsorte war in den 60er Jahren Julius Washeim in Ingelheim, Rheinhessen, unsere Heimat. Da war aber tatsächlich auch froh, dass der da mitgearbeitet hat und tatsächlich ab den 70er Jahren in Kooperation mit der Hochschule in Geisenheim auch ein Thema und von dort aus wurden dann wieder Klone systematisch selektioniert und weit verbreitet. So auch bei euch wieder gelandet. In anderen Anbaugebieten, die Christine hat es schon angemerkt, wird der Anbau immer schwieriger. Ich sage jetzt mal Stichwort Wespen, Kirschessigfliege, Pilzkrankheiten.
Klima vor allen Dingen, weil der so früh reif wird.
Und dann halt viele, dann ja, halt so, es macht es den Winzerinnen und Winzern schwierig, einen Ertrag zu zählen. Ist das auch so ein bisschen Standortvorteil für euch wegen Cool Climate, weil ihr die Probleme dann mit Insekten und Pilzdruck ja. nicht so habt?
Ja, also es ist definitiv eine Herausforderung und ich kann nur appellieren an unseren Mithörern, probiert mal einen Frühburgunder, damit unterstützt ihr auch die Winzer damit, weil Frühburgunder ist eine sehr, sehr große Herausforderung für alle. Das Wein herstellen, das Wein machen, das Bepflanzen, das Bearbeiten, das Weingutes mit den Reben Frühburgunder. Wie schon erwähnt, 2 Wochen wird es ungefähr früher
eher lesereif.
Lesereif sein als der Spätburgunder.
Und das ist während der Ernte richtig viel Zeit,
richtig.
2 Wochen.
Ja, ja. Und wichtig ist auch, dass der Frühburgunder idealerweise nicht in den Top-Lagen gepflanzt ist, sondern eher so ein bisschen auf
kargen Böden steht, oder?
Mehr kühlere Region, wie du schon sagtest, aber auch nicht in der prallen Sonne. Mhm. Ja, dass es mehr ein bisschen diese Schattigkeit hat. Diese Schattigkeit bringt auch den Frühburgunder dazu, dass es mehr eine dicke, also Frühburgunder hat sowieso schon eine dickere Schale, ist etwas kleinbeeriger, aber es ist idealerweise besser für einen Frühburgunder, wenn er nicht die volle Sonne und die beste Lage hat, so dass er auch nicht immer konfrontiert wird mit eventuellen Krankheitsfällen etc.
Und Schädlingen.
Ja, ja, genau.
Christine, aber du hast noch ein paar Anmerkungen, bevor wir mal probieren.
Ja, der Wein, wie wir gucken wir uns mal an, wie der gemacht wurde. Also entrappt die Trauben, Kaltmazeration 5 Tage lang, dann Maischegärung, spontan im Holzfass vergoren, 3 Wochen lang. Nach dem Pressen wurde dann der fertige Wein in gebrauchtem Holz gelagert. Mhm. BSA hat er auch gemacht.
Ganz genau.
Immer mal wieder Batonnage gemacht, also die Hefe aufgerührt. Das ganze 18 Monate lang, deswegen genau. Aktueller Jahrgang 22.
Aber wir müssen jetzt, 3 Sachen sind mir aufgefallen.
Was
wir hatten drei
Begriffe, die wir kurz erklären müssen.
Genau, Kaltmazeration. Das heißt, der Wein bleibt mit seinen Schalen und den Kernen tatsächlich stehen über 5 Tage, um möglichst viel Farbe und sowas rauszuziehen.
Aber ohne zu gären.
Ohne zu gären.
Genau.
Dann hatten wir noch
dann
BSA.
Das ist die Abkürzung für biologischer Säureabbau oder man nennt das auch gerne die malolaktische Gärung. Das bedeutet, dass die im Wein vorhandene Äpfelsäure durch eben Bakterien in Milchsäure umgewandelt wird. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Also das ist jetzt, das klingt immer mit Bakterien, das klingt immer so. Aber nein, das ist überhaupt ein
natürlicher Werdegang des Weins.
Das ist quasi ein Vorgang, den jeder Wein macht,
nicht alle machen,
wenn man ihn nicht verhindert.
Danke.
jetzt wenn man ihn nicht verhindert. Also man muss ihn.
Und
wenn
Batonage
man ihn nicht
ist auch ein. Da kannst du vielleicht noch was dazu sagen? Was ist
also
Batonage?
Also Batonage ist so ein Thema, muss man sich vorstellen. Du hast den Wein schon dann in Barrique,
Im Holz. Hast du in dem Fass?
Genau. Und der ist ja noch mit Einfluss von Resthefe. Und diese Resthefe bleibt in dem Saft so gesagt stehen und gibt im Prinzip oder verleiht den Wein noch eine gewisse Komplexität und eine Reifheit, etwas breiter.
Macht ihn ein bisschen schmelzig,
cremiger, so ein bisschen Brioche, als ob ich so einen Backofen aufmache und frisches Brot aus dem Backofen raushol. Dieser Geruch von Brioche, von Brot, Butter etc. kommt dann hervor. So, und was eine Patronage ist eigentlich eine ganz tolle Spezialität von unserem Kellermeister, geht dann an dem Fass hin.
Also man muss jetzt fairerweise sagen, ist nicht nur das Geheimnis eures Kellermeisters, sondern das machen alle. Das ist ein besonderes Geheimnis unseres Kellermeisters. Nein, das machen alle Kellermeister.
Ja, natürlich, aber ich möchte ja gerne auch mal das ein bisschen hervorheben, weil das wirklich eine Besonderheit ist, zu erwähnen, dass man an diesen Fass rangeht und man rührt praktisch die Hefe mit dem Saft um. Nicht jeden Tag oder so, man macht das in gewissen Abstand.
So alle paar Wochen mal.
Je näher ich dann zum fertigen etwas komme, je länger ist das Turnus dann auch. Ne? Und dann am Ende, wenn alles abgeschlossen ist, werde ich dann praktisch dann den Wein so gesagt absaugen, dass unten dann die Resthefe übrig bleibt.
Genau.
Ne? Und dadurch entsteht dann auch so eine Qualität wie die steile Madeleine von
Genau. Steilmann. So, und jetzt die wunderbare Christine sagt uns jetzt mal, sie ist ja immer großes Vorbild von der Sensorik. Christine, was hast du denn?
Also die Nase ist schon mal sehr, sehr typisch für die Rebsorte. Ich mag auch. Ja immer diese tolle Kirschfrucht, die man da hat. Und das vor allen Dingen immer in der Kombination mit diesen Marzipanaromen. Das ist so dieses ganz feine Marzipan oder vielleicht
Mandel.
Kirschkern. So, wenn man mal aus Versehen den Kern aufbeißt, dann hat man ja oft diesen bisschen leicht marzipanartigen Geschmack und das hat schon die Nase.
Er ist unfiltriert, haben wir gesehen.
Ja. Und dafür aber sehr, sehr schön klar. Und man sieht schon, dass er schon ein bisschen reif ist auch, ne? Es hat schon so leichte.
Hat schon leicht bisschen Rand.
Bisschen freundliche.
Also reif.
Tendenz,
umso reifer die Rotweine sind, umso eher hat man dann auch so ein bisschen Wasserrand, sagt man.
Und dann auch so, geht's auch so ein bisschen in die Richtung ganz fein, zart mit der Schokolade. Also schon sehr.
Holz ist da sehr gut eingebunden.
Aber schon die Nase extrem elegant und das Ganze wiederholt sich ja dann auch, wenn man halt mal so den ersten Schluck nimmt. Also das ist schon sehr
würzig am Gaumen.
Vor allen Dingen dafür, dass der 13,5 Alkohol hat, wirkt der überhaupt nicht schwer. Also er hat eine wunderbare Leichtigkeit.
Ja.
Also
ja, nichtsdestotrotz, ich habe mir mal überlegt, was ich dazu kochen würde. Und ich bin ja ein großer Freund hier von Beef Wellington. Und ich glaube, diese Mischung zwischen Fleisch, Düchsel von den Pilzen, Blätterteig und sowas, wäre das mit Kartoffelkrapfen. Kann ich mal, vielleicht ist ja ein Vorschlag für euren Koch. Also, wenn ich das nächste Mal komme, kriege ich vielleicht ein Beef Wellington dazu.
Nein, also Schwessle. Die Kombination mit Umami ist absolut ein Thema, ja.
Also es ist natürlich ein Spitzenprodukt, hat seinen Preis, kostet 34,90, aber du sagst, verglichen mit Produkten aus anderen Ländern, die in dieser Liga spielen, ist gerade ein Schnapper.
Ja, ist ein Schnäppchen, weil du hast 50 Kilo pro Hektar Ertrag. Also hier wird massiv reduziert, um die beste Qualität herauszuholen.
Wir haben ja auch gehört, welchen Aufwand ihr mit diesem Wein betreibt.
Mega. Also man muss sich ja vorstellen, da laufen ja teilweise die Winzer mit solchen Bottichen auf dem Rücken die Steillage da hoch und legen dann praktisch ihre geernten Trauben hinten im Bottich und laufen dann praktisch oder kraxeln praktisch wieder den Berg runter, um es dann abzugeben. Ne?
Da braucht man kein Fitnessstudio, glaube ich.
Nee, also ich glaube, die haben genug am Tag Fitness gemacht.
Also wichtig tolles Produkt.
Ja.
Finde ich auch sensationell. Alles auch im Restaurant und in der Vinothek bei euch
zu erhalten,
zu genießen auch, oder?
Ja.
Und absolut ein Argument dafür, diese Sorte auf jeden Fall zu erhalten.
Aber es wird halt schwieriger. Der Klimawandel macht halt leider vor bestimmten Sorten auch nicht halt. Ich finde es toll. Es ist auch nicht jedes Jahr Pinot Madeleine. Ich habe gesehen, ihr hattet auch schon Spätburg und ihr entscheidet da auch selektiv, was ist ein gutes Produkt, welche Parzelle ist gut, hattest du ja erklärt.
Genau.
Und insofern kann das auch sein, dass es nächstes Jahr jetzt wieder ein Spätburgunder oder sonst was ist. Deswegen, wenn euch sowas schmeckt, dann nehmt's mit. Ihr könnt's ja 10, 20 Jahre trinken. So.
Ja.
Also nicht jedes Jahr gibt's ein Pinot Madeleine. Es kann auch eine andere Sorte sein.
Bei Frühburgunder ist natürlich schon wichtig. Da muss man aufpassen. Frühburgunder ist bei weitem nicht so lange ich werde jetzt nicht sagen haltbar, aber dass der seine Komplexität, seine Frische beibehält, sollte man jetzt nicht 20 Jahre warten. Mhm. Er hätte eventuell ein Potenzial, aber ich würde beim Frühburgunder eher sagen, guck nach 5, guck nach 10 Jahren, wie sich der Wein entwickelt hat. Und man merkt
also einfach
dann,
mal ein bisschen mehr kaufen, damit man halt
so, auch mal probieren kann.
Weil,
aber das wird der typisch Vertriebler.
Ja, ja, ne?
Mehr kaufen, mehr trinken. Sehr gut, Oliver, du machst das prima. Ich verstehe das. Aber ich habe die gleiche Devise. Es gibt oftmals dann Weine, die ich aufmache. Das müsst ihr auch Hörerinnen und Hörer wissen. Weine machen auch mal Zyklen durch. Das heißt, wenn man da jetzt eine Kiste gekauft hat oder man hat 12, 18 Flaschen und probiert die zwischendurch, ist es mir auch schon passiert, dass ich Weine hatte und dachte, Mist, der hat den Zenit überschnitten und liegen lassen. Und 2 Jahre später habe ich gedacht, ach, das liegt ja auch noch da, und habe aufgemacht und habe gedacht,
siehe da,
der ist ja fantastisch. Also man muss auch manchmal ein bisschen Geduld haben, und manchmal gibt's auch Täler bei Weinen, und dann braucht man ein bisschen Geduld und dann kommt auch vielleicht wieder der Gipfel.
Ja, das fand ich jetzt eine extrem interessante und lehrreiche Folge, die wir da heute hatten. Also gerade auch so das Engagement und ja, so dieser Einblick in diese Weinkultur und in die Region. Also war schon top, hat mir gut gefallen.
Ich bin nach wie vor sehr geplättet, was man erlebt, was man sieht im Ahrtal, was man machen kann im Ahrtal. Wir haben Top-Winzer, tolle Leute, die jeden Tag damit beschäftigt sind, sich auseinanderzusetzen mit den Reben, mit den Weingütern, mit den Weinbergen, die Trauben, das Machen, das Herstellen. Also es ist eine Potpourri von verschiedensten Facetten, die dort zusammenkommen. Und dann nochmal das Tourismus, Ahrtal-Tourismus, grandios, besser kann man es nicht haben.
Wow, Oliver, war schon fast ein Schlusswort, geht aber immer weiter, dank Menschen wie dir und deinen Kollegen. Und nichts ist hier passender als der Spruch, gehst du nicht mit der Zeit, musst du mit der Zeit gehen.
Ja, so ist es, und deswegen ist es super, dass es einfach immer wieder Innovationsträger gibt und Antreiber gibt, die halt auch die Qualität im Fokus haben und damit den Weinbau auch immer weiterbringen.
Jawohl,
und
da sind wir auch absolut jeden Tag mit beschäftigt.
Ja, auf jeden Fall haben die Winzer schon ziemlich viel gemeistert, Eiszeiten, Dürren, Kriege, Katastrophen, und es ging irgendwie immer weiter, zum Glück.
Ja, die Welt verändert sich gerade sowieso und fast stündlich. Gut, aber diese Phrasen haben Generationen vor uns auch schon gehabt.
Dafür gab es aber halt auch immer wieder neue Techniken. Es gab Maschinen, wissenschaftliche Forschung. Man hat also wirklich viel investiert. Jetzt kommt KI mit dem weinbergstechnischen Sachen und auch im Keller KI. Ja. Schon total spannend. Machen wir auch mal eine Folge drüber, würde ich sagen.
Ja, unbedingt. Also das interessiert mich auch, weil da gibt es ja so viele
spannend,
Möglichkeiten.
Spannend. Und es ist natürlich nicht alles gut, aber
auch nicht alles schlecht.
Eben.
So. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt sind wir schon wieder am Ende. Wir hoffen, wir haben euch ganz viel Lust auf die Region A machen können. Also ich bin sicherlich in diesem Jahr auch nochmal vor Ort. Es gibt viel zu entdecken.
Oh, das machen wir. Oh,
gerne. Erwandern und genießen, da kommen wir auf jeden Fall bei dir vorbei.
Sehr gerne.
Ja, und Christine, du hast nächste Woche auch ein Thema, wo ich denke, what?
Ja, das ist sehr spannend. Ich teaser das mal so an unter der Überschrift anarchistischer Wein. Wir haben einen Winzer zu Gast vom Mittelrhein, den Florian Weingart.
Oh, sehr schön.
Das wird sehr philosophisch, ein bisschen tiefsinnig vielleicht auch, aber glaube ich auch sehr, sehr spannend einfach.
Grüße an der Stelle.
Haben wir den Nietzsche des Weinbaus, oder was?
Ja, ich glaube nicht, dass wir das jetzt übertreiben müssen, aber es ist wirklich spannend.
Ja, da freue ich mich auch. Also du hast ihn ja schon kennengelernt. Ich kenne ihn gar nicht. Ich bin sehr gespannt. Oliver, grüß uns die A.
Das werde ich
bleib
auf jeden
so,
Fall
wie
tun.
Du bist.
Jawohl.
Genießer, Manager, Visionär. Ja. Und vielen Dank, dass du da warst.
Ich habe zu danken für eure Zeit und Grüße an die Hörer, und genießt es. Und denkt an Frühburgunder, wenn ihr das nächste Mal in Dernau seid oder in Bad Neuenahr in unsere Vinothek einkauft. Es ist ein Highlight. Ihr werdet es genießen.
Ja.
Alles klar.
Gutes Stichwort, Schlusswort. Entschuldigung, macht's gut.
Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss. Bis bald. Tschüss.
Damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen, und wir freuen uns, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder Kritik oder auch etwas Positives rückmelden wollt, und das könnt ihr tun unter
podcast@rhein-zeitung.net.
Kork und Schraube, der RZ-Wein-Podcast. Mehr Infos auf rheinzeitung.de.